Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und passend zum Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen, dem bald die anderen Bundesländer folgen werden, lautet unser Thema in der Streitkultur heute: Reiselust trifft Umweltfrust. Sind Fernreisen noch vertretbar?
Also ich bin für weite Reisen.
Ich reise gerne fern, also am meisten Karibik, Kuba, Dominikanische Republik.
Ich will noch Thailand abklappern, danach muss ich noch Südamerika abklappern. Ja, also da hat sich irgendwie einfach auch schon sowas entwickelt, dass man sammelt.
Ich stehe da, glaube ich, sehr im Konflikt mit mir selbst. Also ich lehne Fliegen eigentlich komplett ab, möchte aber trotzdem die Welt sehen und reisen. Und in manche Länder geht es nur mit dem Flugzeug.
Ich mache mir da schon Gedanken drüber. Also vor allem bei den letzten Flugreisen, die ich gemacht habe, habe ich mir auch online angeschaut, wie die Preise für diese CO2-Kompensation sind.
Keine Flugscham, nein. Ich bin der Meinung, die Flugzeuge sind heutzutage schon so modern, wenn man das auf die Verbrauchsrate des Kerosins pro Person runterrichtet.
Ich muss nicht unbedingt fliegen. Es gibt super viele Orte in Deutschland und in Europa, die toll sind, die man total mit dem Zug gut erreichen kann.
Wo ich eigentlich das auch schön finde, bei sich im Heimatland wirklich zu bleiben und mal nach Brandenburg einfach Ausflüge zu machen.
So verschiedene Stimmen einer Umfrage. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, sagen die einen, die beim Reisen an den ökologischen Fußabdruck denken. Andere sammeln Flugmeilen, wollen fremde Kontinente bereisen, die ohne Flugzeug kaum erreichbar sind. Nach 2 Jahren Pandemie mit vielen Reiseeinschränkungen, gerade was Auslandsreisen betraf, scheint es einen gewissen Nachholbedarf zu geben, andere Länder und Kulturen kennenzulernen, an exotischen Stränden zu entspannen, Safaris oder Kreuzfahrten zu buchen. 10% der Deutschen sagten laut einer YouGov-Umfrage im April, sie würden eine Fernreise planen, trotz steigender Preise, unter anderem für Flüge. Und der Präsident des Tourismusverbandes BTW, Sören Hartmann, der sagte Ende Mai, ich glaube, das Thema Fernreise kommt zurück. Dort wird wie verrückt gebucht. Vieles könne man nicht ersetzen. Wer eine Safari wolle, müsse einfach nach Afrika. Sind Fernreisen noch vertretbar? Darum geht es heute in der Streitkultur. In München begrüße ich Dr. Frano Ilic, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Studiosus Reisen. Schönen guten Tag, Herr Ilic.
Ja, schönen guten Tag, Frau Hinrichs. Freue mich, bei Ihnen zu sein.
Ja, schön, dass Sie da sind. Und in Berlin ist uns zugeschaltet Jakob Greichen, Wissenschaftler am Öko-Institut, der zum Klimaschutz im Luftverkehr forscht. Ich grüße auch Sie.
Guten Tag, Frau Hinrichs.
Ja, steigen wir am besten gleich ein. Herr Ilic, zunächst ein kurzes Statement aus Sicht eines Reiseveranstalters, der diverse Fernreisen im Programm hat. Sind Fernreisen noch vertretbar?
Ja, Fernreisen sind noch vertretbar. Ich will das kurz erläutern. Mehr als 300 Millionen Menschen weltweit arbeiteten 2019 im Tourismus und seinen Nachbarsektoren. Also damit hing rund jeder 10. Job weltweit vom Tourismus ab. Die Pandemie hat natürlich zu einem erheblichen Rückgang dieser Zahlen geführt. Doch die Talsohle, die ist durchschritten und es geht wieder aufwärts. Also neue Jobs entstehen. Reisen schafft Arbeitsplätze, also ich glaube, das ist unbestritten. Und das gilt umso mehr für Reisen in Länder des globalen Südens, um die es ja hier heute gehen soll. Doch Reisen schafft nicht nur Arbeitsplätze, Reisen stiftet auch auf andere Weise vielfältigen Nutzen. Reisen verbindet Menschen und Kulturen, fördert Austausch und Erkenntnis. Ich gehe so weit zu sagen, Reisen bildet. Aber natürlich gilt das nicht für jede Reiseform, das ist klar. Also hier unterscheiden sich wahrscheinlich Kulturreise und Cluburlaub voneinander. Heißt das jetzt, wir können einen Haken dran machen und reisen, wann immer wir wollen und wohin wir wollen? Mitnichten. Denn dem sozialen und ökonomischen Nutzen steht ein ökologischer Preis gegenüber und dessen müssen wir uns bewusst sein. Also Tourismusunternehmen wie zum Beispiel Studiosus sind deshalb aufgefordert, ihre Reisen so zu gestalten, dass sie ökologisch vertretbar sind. Aber natürlich gibt es Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen. Und ein großer Teil dieser Emissionen, wir werden das sicherlich nachher noch diskutieren, entfällt auf den Flug. Der Flug ist die Achillesferse des Tourismus. Und solange grünes Fliegen mehr Wunsch als Wirklichkeit ist, wird das auch so bleiben. Was aber tun in der Zwischenzeit? Nach dem Vermeiden und Reduzieren von Emissionen bleibt die Kompensation von Treibhausgasen das Mittel der Wahl. Wir nutzen dieses Instrument seit langem. 2021 sind wir aber nochmals einen großen Schritt weitergegangen und haben auch die Kompensation aller Flüge in den Reisepreis eingeschlossen. Und zudem, das ist ein neuer Schritt in diesem Jahr, seit Mai 2022 weisen wir bei jeder Reise die CO2-Emissionen aus. Dadurch erhält die Verbraucherin bzw. der Verbraucher zusätzliche wichtige Informationen an die Hand und kann entscheiden, ob er eine Reise antreten möchte oder nicht. Denn auch der Verbraucher, das ist natürlich auch klar, trägt Verantwortung. Und Verzicht ist eine Option. Nur sollten wir uns dann bewusst sein, dass eben auch der Verzicht seinen Preis hat.
ein Jahr unter bestimmten Bedingungen in Sachen Fernreisen. Vielen Dank, Herr Illitsch. Herr Greichen, wie sieht das aus der Sicht eines Klimawissenschaftlers aus? Sind Fernreisen noch vertretbar?
Also man muss leider sagen, jede Fernreise ist schlecht für das Klima. Da kann man, glaube ich, gar nicht drum herum reden. Und wir haben ja in den letzten Tagen schon einen ziemlich guten Vorgeschmack gekriegt auf das, wie die Welt zukünftig aussieht. Die Klimakrise ist voll angekommen. Wir hatten Temperaturen von fast 40 Grad Mitte Juni. Die ersten Gemeinden beschränken die Nutzung von Wasser. Das ist alles nicht normal. Und auch wenn man sich die Graphen anguckt, die Statistiken, die Anzahl der extremen Hitzetage nimmt jedes Jahr zu. Also wir kommen in eine Welt gerade rein, wo wir voll spüren, dass der Klimawandel läuft. Und der Luftverkehr ist mit ungefähr 5,5% am Klimawandel beteiligt. Das ist jetzt erstmal nicht so viel, aber auf individueller Ebene ist das mit Abstand das Klimaschädlichste, was man tun kann. Um das mal so ein bisschen zu konkretisieren, das Umweltbundesamt sagt, ein klimaverträgliches Budget wäre ungefähr eine Tonne Treibhausgasemissionen pro Person und Jahr. Und das überschreitet man schon, wenn man einen Flug von 3000 Kilometern hat, also 1500 hin und zurück. Das ist noch keine Fernreise. Ein Flug um die halbe Welt sprengt das Klimabudget eines Normalbürgers für mehrere Jahre. Und natürlich gibt es gute Gründe zu reisen. Herr Illitsch hat schon viele davon genannt. Man möchte fremde Kulturen kennenlernen, man möchte was von der Welt sehen. Es bildet, es öffnet den Horizont. Es gibt Leute, die haben Familie überall auf der Welt. Gleichzeitig ist, glaube ich, klar, die Art, wie viele Menschen heute reisen, ist nicht nachhaltig und kann so nicht weitergehen. Insofern ist diese eine Stimme, die wir im Einspieler gehört haben von der Frau, die sagte, ich bin da im Konflikt mit mir selbst, die beschreibt das sehr schön. Es gibt den Wunsch zu fliegen, aber gleichzeitig ist klar, für die Umwelt tun wir damit nichts Gutes.
Ja, die beiden Standpunkte. Vielen Dank auch, Herr Greichen, für Ihre Position. Wir haben gerade gehört, die Klimabilanz von Flügen ist die extremste sozusagen. Wenn man das vergleicht, Sie haben gesagt, 1500 Kilometer Flugdestination, das sprengt schon den Rahmen. Wenn wir jetzt eine Fernreise sehen, zum Beispiel von Berlin nach Bangkok, wie schlägt sowas zu Buche?
Der Luftverkehr wirkt auf zwei Arten auf das Klima ein. Zum einen haben wir die direkten CO2-Emissionen, die aus der Verbrennung entstehen. Das ist so, wie wir es auch vom Auto kennen, vom Kraftwerk, von allen anderen Verbrennungsprozessen. Und das sind 1,8 Tonnen von Berlin nach Bangkok und zurück. Aber der entscheidende Unterschied vom Luftverkehr zu allen anderen Arten der Verbrennung, die wir haben, ist, dass ein Großteil der Verbrennung auf 10 Kilometern Höhe passiert. Und das führt unter anderem zu Wolkenbildung, hat Auswirkungen auf den Ozongehalt und andere relativ komplexe Prozesse. Aber im Endeffekt ist die Klimawirkung des Luftverkehrs dreimal so hoch wie CO2 alleine. Also die Gesamtwirkung des Flugs Berlin-Bangkok entspricht ungefähr 5,5 Tonnen CO2-Emissionen. Davon ist ein Drittel das CO2 direkt und zwei Drittel die anderen Prozesse, insbesondere Wolkenbildung, die der Luftverkehr verursacht. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, 5,5 Tonnen CO2, davon kann man mit einem typischen Auto über 30.000 Kilometer weit fahren.
Herr Illitsch, überzeugt Sie das? Sollte man jetzt entsprechende Fernreisen streichen?
Nein, streichen sollte man sie nicht. Man muss sich Gedanken darüber machen, was man tut, wenn man auf eine Reise geht. Verzicht ist sicherlich eine Option, aber man sollte sich halt auch bewusst machen, was das für die Länder, die bereist werden, bedeutet. Und wir haben das gerade in der Pandemie auch gesehen, die Jobverluste im Tourismus und viele Länder, Thailand gehört dazu, aber auch Südafrika, die ganzen Länder des globalen Südens haben einen hohen Anteil ihres Bruttoinlandsproduktes, wird durch den Tourismus erwirtschaftet. Und was das für die Länder bedeutet, das haben die Menschen vor Ort gespürt. Also insofern ist es so, dass wenn man verzichtet, ja, aus Klimagründen, dann hat das aber auch einen sozialen und ökonomischen Preis. Und ich glaube, Nachhaltigkeit entsteht nur, wenn man diese Sachen zusammendenkt. Und eine nachhaltige Entwicklung, vielleicht dazu auch noch einen Satz, wenn man sich anguckt, was sich die Vereinten Nationen aufs Programm geschrieben haben. Das sind 17 Ziele und eins davon ist der Klimaschutz. Der ist wichtig, dem muss man sich stellen, dem muss man sich gerade auch im Tourismus stellen. Und wir versuchen das mit dem Thema CO2-Kompensation. Und wenn wir sagen, wir versuchen das da an der Stelle auszugleichen, den ökologischen Preis, den man zahlt, dann können wir auf vielfältige Weise sozialen und ökonomischen Nutzen in den Zielgebieten stiften. Das fängt bei fairen Arbeitsbedingungen in den Zielgebieten an, Stichwort Menschenrechte im Tourismus, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie werden die Menschen entlohnt, da kann man sich engagieren, man kann sich dafür engagieren, soziale Hilfsprojekte zu fördern. Und dadurch wird dann halt der Tourismus, den man gestaltet, ein bisschen besser und trägt halt zu einer bisschen besseren Welt bei.
Wenn ich da gleich drauf reagieren darf. Es stimmt natürlich, dass am Tourismus sehr viele Arbeitsplätze hängen und dass das für viele Länder, gerade im globalen Süden, ein wesentlicher Teil ihres Einkommens ist. Gleichzeitig diese Prämisse zu sagen, wir brauchen den Luftverkehr, damit dieser Wohlstand erhalten bleibt, ignoriert natürlich die Schäden des Klimawandels. Also all diese Arbeitsplätze hängen ja davon ab, dass die Umwelt erhalten bleibt, dass es da nicht vermehrt zu Stürmen gibt, zu Erosion, zu solchen Temperaturen, dass da niemand mehr hinreisen will. Das heißt, wenn wir den Klimawandel ignorieren, dann können wir auch all die anderen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung nicht erreichen. Die sind im Grunde genommen ist eine Verhinderung der Klimakatastrophe die Voraussetzung für alle oder fast alle anderen Sustainable Development Goals. Das heißt sozusagen mit Blick auf die Arbeitsplätze, wir müssen deshalb fliegen, das greift einfach zu kurz und trifft es nicht.
Das ist natürlich ein Punkt. Es hängt alles mit allem zusammen, aber ich wollte den Horizont weiten. Und ich glaube, wenn wir uns die Sustainable Development Goals anschauen, dann steht da an erster Stelle Armut bekämpfen, steht etwas über Frieden da drin, es steht etwas über nachhaltige Konsummuster drin. Also es sind viele Punkte. Ich kann das verstehen, dass Sie aus Ihrer Sicht natürlich das Thema Klima ganz nach oben priorisieren. Ich glaube aber, es ist schwierig, eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen, wenn man nicht die anderen Ziele gleich mit in den Blick nimmt. Und dazu trägt Tourismus einen Teil dazu bei. Und ich darf auch einordnend sagen, Sie hatten es am Anfang gesagt, 10% planen eine Fernreise. Der Anteil de facto, und das hat die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen ermittelt für 2021, liegt bei 4%. Dieses Jahr erholt sich der Fernreisesektor langsam. Man geht davon aus, dass es vielleicht im nächsten Jahr um die 6% wieder sein könnte an allen Urlaubsreisen. Inlandsanteil sind 2021 37% gewesen, Nachbarländer 15%, Mittelmeer 35% und wie gesagt, diese Fernziele dann 4%. Langsam wird es sich erholen, aber es ist natürlich auch nicht die Masse der Leute, die in die Ferne reist. Fernreisen sind kostspielig.
Vielleicht sollten wir da einhaken, genau an dieser Stelle. Sie sagen, Fernreisen sind kostspielig. Nicht jeder kann sie sich leisten. Gleichzeitig fliegen ja viele innerhalb Europas auch zu ihrem jeweiligen Urlaubsort. Kann man da eine Grenze machen, dass man sagt, ja, innerhalb Europas ist es eigentlich nicht so extrem, der Klimaschaden, da habe ich ein besseres Gewissen. Herr Greichen, wie sieht das aus? Muss ich da trennen zwischen Mittelstrecke und Fernstrecke?
Innerhalb Europas gibt es Alternativen, die man sinnvoll benutzen kann. Deshalb sollte man da auf gar keinen Fall ins Flugzeug steigen. Jetzt erstmal aus Umweltperspektive ist natürlich jeder extra Kilometer Flug ist mehr Klimabelastung. Insofern ist es besser, wenn ich schon fliege, dass ich nur nach Mallorca fliege und nicht nach Bangkok. Aber letztlich ist auch ein Flug innerhalb von Europas umweltschädlich und sprengt eigentlich das Klimabudget, das ein Mensch so hat. Und es sind natürlich gerade wenig Leute, die fliegen. Wir sind weiterhin im Corona-Krisen-Ausnahmezustand. Aber wenn man sich die Zahlen von 2019 anguckt oder auch die Zahlen, die wir wahrscheinlich in 2-3 Jahren wieder haben werden, dann ist es doch ein ganz erheblicher Teil der Menschen, die einmal im Jahr fliegen. Und es sind auch genau die Menschen, die wohlhabend sind. Es gibt einen sehr klaren Zusammenhang. Das reichste 1% der EU-Bevölkerung, wenn man sich deren persönliches Emissionsbudget anguckt, im reichsten 1%, der Luftverkehr macht 40% aus, bei den Top 10% sind es noch 14% und das untere Hälfte der EU-Bevölkerung mit dem niedrigsten Einkommen fliegt praktisch gar nicht. Also Fliegen ist weiterhin etwas, wie Herr Illich schon sagte, wofür man tatsächlich Geld benötigt, gerade für die Fernstrecke. Und trotzdem ist es weiterhin viel zu billig und wird auch strukturell von der Politik subventioniert. Also wir haben jetzt bis jetzt über das individuelle Handeln geredet, aber gleichzeitig brauchen wir natürlich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die dem Fliegen einen angemessenen Preis geben. Und dass wir zum Beispiel immer noch keine Steuer auf das Kerosin, den Treibstoff im Luftverkehr haben, ist völlig absurd. Und auch, dass auf internationale Tickets keine Mehrwertsteuer gezahlt wird, das ist eine Ausnahme, die sonst praktisch nirgends existiert. Also das ist unglaubliche Bevorzugung, die der Luftverkehrssektor da immer noch hat, obwohl er mit Abstand der klimaschädlichste Verkehrssektor ist.
Aber wenn man das Ganze einführen würde, Kerosinsteuer und andere Maßnahmen, das würde die Preise ja dramatisch in die Höhe treiben und nur noch eine sehr kleine Klientel könnte sich Fernreisen leisten. Das würde auch Auswirkungen haben auf Ihr Programm bei Studiosus, vermute ich, Herr Illich.
Ja, sicherlich. Vielleicht darf ich aber noch mal zurückkommen. Die Preise steigen, das darf ich schon mal auch vorwegnehmen. Natürlich werden die Preise auch ein Stück weit steigen, auch für die kommende Saison. Aber ich darf noch mal zurückkommen auf das Thema Europa. Ja, in Europa hat man Alternativen. Und die sollte man letzten Endes auch nutzen und die sollte man auch anbieten als Reiseunternehmen. Wir machen das. Wir bieten zum Beispiel, da wo es sinnvoll möglich ist, bieten wir immer alternativ zum Flug halt auch die Bahnanreise ins Zielgebiet an. Das geht zum Beispiel in Italien halt. Alles bis Rom ist gut erreichbar. Natürlich hat der Greichen recht. Es gibt da gewisse Punkte beim Flugverkehr, die man diskutieren sollte und wo man halt auch einen anderen Ansatz vielleicht fehlen darf.
Ja, wie weit würden Sie da gehen? Kerosinsteuer, andere Möglichkeiten, die staatlich da eingreifen würden, um die Klimaziele zu erreichen. Ist das für Reiseveranstalter eine Option? Oder sagen Sie, dann können wir unser Geschäft vergessen?
Naja, dann wird sich die Nachfrage danach ausrichten. Und natürlich wird es dann Ausweichbewegungen geben. Und es ist ja auch nicht so, dass unsere Kundschaft per se jedes Jahr eine Fernreise macht. Da sparen manche drauf und ermöglichen sich einmal vielleicht im Leben den Traum einer Fernreise. Das ist nicht so, dass es halt permanent gemacht wird. Und insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es wird dann halt Ausweichbewegungen geben und die Nachfrage wird sich verschieben. Da wird man dann umgehen müssen.
Ist das eine Option, Herr Greichen?
Also wenn man Kerosinsteuer und Mehrwertsteuer einführen würde, dann würden Tickets so grob 50-60% teurer werden. Das ist natürlich ein erheblicher Preissprung. Gleichzeitig kommen wir damit dem realen Kosten des Flugverkehrs schon deutlich näher.
Vorhin kam schon das Stichwort Kompensation. Da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Mit dem Emissionsrechner von Klimaschutzorganisationen wie etwa MyClimate oder Atmosphere lässt sich ziemlich genau ausrechnen, wie meine Reise zu Buche schlägt, was zum Beispiel den CO2-Ausstoß betrifft von Flügen, aber auch von anderen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn, Auto oder Fähren, Hotelübernachtung, Verpflegung. Wenn man also den CO2-Fußabdruck einer Reise berechnen kann. Kann man durch Investitionen in Klimaschutzprojekte einen Ausgleich schaffen? Das ist ja das, was viele Veranstalter mittlerweile anbieten. Ist das Augenwischerei oder gar ein Ablasshandel?
Es ist natürlich gut, wenn man versucht, die Emissionen, die man durch den Flug verursacht hat, auch wieder auszugleichen. Und da gibt es sehr viele Ausgleichsprojekte von sehr hohen Standards bis hin zu, das ist das Papier nicht wert, auf dem das Zertifikat gedruckt ist. Also der erste Schritt ist schon mal, dass man sehr gut aufpassen muss, für welche Ausgleichsprojekte man da investiert. Der zweite Schritt ist, dass man tatsächlich die realen Klimawirkungen kompensiert. Wenn man kompensiert, muss man tatsächlich die gesamte Wirkung kompensieren und nicht nur die CO2-Emissionen. Und dann auch sehr gut gucken, wo kompensiert, wo vermieden wird. Und vom Standard, wenn man jetzt rein auf die Emissionen guckt, ist wahrscheinlich das Allerbeste, im europäischen Emissionshandel zu kaufen. Da gibt es mittlerweile ein paar Anbieter, die das machen. Da ist das gesamte Regulierungssystem so hart, dass man relativ gut sagen kann, wenn dann da eine Tonne wegkauft, dann wird auch tatsächlich eine Tonne weniger emittiert. Ist aber auch gerade entsprechend teuer. Da reden wir von knapp 100 Euro pro Tonne CO2. Der Nachteil davon, wenn man im EU-Emissionshandel kompensiert, ist, dass es gar keine soziale Komponente hat, weil es ja tatsächlich ein Emissionshandel zwischen großen Firmen ist. Das heißt, die meisten anderen Kompensationsprojekte beziehen sich auf Länder im globalen Süden, haben viel mit nachhaltiger Entwicklung zu tun. Da ist aber oft sehr fraglich, ob die berechnete Minderung tatsächlich auch die Güter hat, die sie versprechen.
Herr Illitsch, Widerspruch?
Nein, kein Widerspruch. Also ich bin ja bei Herrn Greichen. Also man muss, wenn man der erste Schritt ist, ich glaube, der Dreiklang, den müssten wir schon nochmal sagen, vermeiden, reduzieren und dann kompensieren. Also es ist dann erst das Mittel der Wahl. Aber das lässt sich halt bei bestimmten Aktivitäten und Flug in die Ferne nicht vermeiden. Also insofern kommt man dann irgendwann zur Kompensation. Man muss genau gucken, wo diese Projekte hingehen. Und es gibt renommierte Anbieter wie Atmosphere, aber auch MyClimate. Mit MyClimate arbeiten wir zusammen. Es gibt Standards, Zertifikate. Wir investieren halt in den Goldstandard. Wir investieren in der Tat, aber auch gerade aus dem Momentum, dass wir halt auch sozialen Nutzen stiften wollen, in Klimaschutzprojekte in Indien und jetzt halt in dem Rahmen der Vollkompensation in Nepal. Das hat den Vorteil, dass man neben der Kompensation, der reinen Kompensation, auch zahlreichen sozialen Nutzen stiftet in den Zielgebieten vor Ort. Und deswegen haben wir uns dafür eingesetzt. Also insofern, es ist eine Brückentechnologie, wenn ich diesen Terminus mal dafür anwenden kann. Es ist nicht die letzte Lösung, die glücklich macht, aber es ist eine Lösung for the time being.
Ja, ich bin da weitestgehend bei Ihnen. Leider ist auch unter Goldstandard zertifizierten Projekten vieles dabei, wo der Klimanutzen tatsächlich fraglich ist. Insbesondere alles, was um Waldschutz sich dreht, ist natürlich zum einen
bei Ihnen.
Ist so natürlich zum einen super, weil wir Wälder aus ganz vielen Gründen brauchen. Die sind gut fürs Klima, gut für die Biodiversität. Aber gleichzeitig ein Projekt, das versucht, einen Wald zu schützen, wenn dann 3 Jahre später der Wald abbrennt oder es am Ende des Projekts doch wieder zur Entwaldung kommt, dann hat man fürs Klima nichts gewonnen. Also das sind dann, diese Waldschutzprojekte, ist sehr fraglich, ob die tatsächlich langfristig einen Klimanutzen haben. Projekte, die sich um erneuerbare Energien drehen, sind da in der Regel, also um Solar oder Wind, sind da in der Regel sicherer mit ihrer Minderung.
Genau, absoluter Punkt. Deswegen investieren wir in Biogasanlagen.
Herr Illitsch, Sie haben gerade gesagt, die Reihenfolge Fernreisen vermeiden, reduzieren, kompensieren, das wäre so das Ideale im Prinzip. Aber müsste man dann quasi sagen, es gibt ein Kontingent an Fernreisen, die ich in meinem Leben machen kann. Also jedem steht nur, was weiß ich, 1, 2 bis 3 Fernreisen im Leben zu. Muss man so hart vielleicht eingreifen, um zu sagen, das können wir nicht weiter riskieren, weil wir langfristig da die Grundlagen des Reisens reduzieren?
Das ist eine schwierige Frage. Also offen gestanden komme ich aus einer freien Gesellschaft und ich glaube auch an die freie Gesellschaft, dass bestimmte Sachen einfach auch in die Entscheidung von Menschen gestellt werden muss. Aber natürlich ist es so, dass Politik Rahmenbedingungen schaffen muss und da muss sie dann halt alle Faktoren mit berücksichtigen. Das wird man sehen. Also ich würde jetzt nicht in die Richtung gehen und das einfordern, ein Kontingent für Fernreisen einzuführen.
Also das halte ich auch für impraktikabel. Gleichzeitig ist spannend, das Bundesverfassungsgericht, das ja die alten Klimaziele der alten Bundesregierung erstmal einkassiert hat, hat das ja begründet mit: nicht anspruchsvoller Klimaschutz schränkt die Freiheitsrechte der zukünftigen Generationen ein. Also wenn jetzt zu viele Emissionen passieren, dann haben die nachfolgenden Generationen aufgrund der Klimakrise einfach, sind massiv in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt. Insofern, also es gibt kein Grundrecht darauf und kein Anspruch darauf, dass wir jedes Jahr um die Welt jetten können oder mehrmals im Jahr um die Welt jetten. Das ist definitiv nicht kompatibel mit einer klimaneutralen Welt. Wir müssen davon wegkommen, tatsächlich, wie viel geflogen wird. Der Luftverkehr war, ich glaube, der Sektor mit den höchsten Emissionssteigerungen, zumindest von den Sektoren, die relevant sind in ihrer Emissionsmenge, mit den höchsten jährlichen Steigerungen über Jahrzehnte. Wenn wir uns angucken, welche Ziele Länder haben und wie dann die Projektion des Luftverkehrs aussehen, ist klar, wenn wir so weitermachen mit unserem Luftverkehrsmodell oder unserem Wirtschaftsmodell, das auf Fliegen basiert teilweise, dass das nicht kompatibel ist mit einem Klimaschutz. Das heißt, ich glaube, wir müssen tatsächlich auch von der Menge der Flüge runterkommen.
Wenn ich da einhaken darf, man darf sich auch überlegen, wenn man in die Ferne fährt und fliegt, ob es vielleicht nicht eine Alternative in der Nähe gibt, wo man sich genauso gut an den Strand legen kann. Also ich glaube, das darf man auch den Bürgern dann, das darf man auch ein Stück weit einfordern. Man sagt, es ist nicht jede Fernreise muss sein. Da gibt es genügend Alternativen auch in der Nähe.
Und wenn man nochmal auf das Stichwort Arbeitsplätze zurückkommt, wenn man sagt, wir würden jetzt die Fernreisen einschränken, müssen dann die touristischen Destinationen in der Ferne fürchten, wir können jetzt gar nicht mehr überleben. Wirtschaftlich ist der Tourismus für uns so relevant.
Also da gehen schon erhebliche Milliarden halt, tragen zum Bruttoinlandsprodukt in den Entwicklungs- und Schwellenländern bei. In Südamerika 2,5 Milliarden, Afrika 4,1 Milliarden, in Südostasien 5,1 Milliarden. Und da hängen natürlich auch viele zahlreiche Jobs einfach dran. Und das erschwert schon den Ländern dort einfach ein Stück weit das Leben. Sie werden sich dann halt auch transformieren müssen. Aber für die kurzfristige Lösung bedeutet das, dass Menschen zum Teil dann halt erstmal ihren Job verlieren und sich umorientieren müssen und gegebenenfalls aber auch keinen anderen Job finden.
Ein erster Schritt wäre zum Beispiel zu sagen, ich fliege nur halb so oft und bleibe dafür doppelt so lange. Das wäre tatsächlich auch arbeitsplatzneutral im Wesentlichen, zumindest auf den Ankunftsländern-Seite, weil die Zeit, die ich da verbringe, ja das Entscheidende ist. Aber gleichzeitig ist klar, ein Wirtschaftsmodell, das darauf basiert, dass in großen Scharen die internationalen Touristen auch von weit her kommen, das ist nicht nachhaltig. Also diese Länder müssen auch einen Transformationsprozess starten und sich überlegen, welche anderen Wirtschaftssektoren können sie aufbauen oder wie können sie eine Reduktion des Tourismus kompensieren.
Gibt es ein Argument der Gegenseite, das Sie jeweils überzeugt hat? Herr Illitsch.
Herr Greichen hat natürlich skizziert, was Klimawandel im Prinzip dann halt auch bewirkt. Und das bringt einen per se ins Grübeln. Wir erinnern uns vielleicht noch alle an Fridays for Futures, wie Menschen auf die Straße gegangen sind. Das war vor der Pandemie. Das trägt natürlich dazu bei, dass man einfach auch sagt, man muss permanent weiter daran arbeiten. Also diese Wucht des Arguments Klimawandel, da steht wirklich was auf dem Spiel. Und da sind wir angehalten, Lösungen zu finden. Und da punktet natürlich auch der Kollege Greichen mit. Also insofern würde ich darauf fokussieren.
Herr Greichen, welches Argument von Herrn Illitsch hat Sie möglicherweise überzeugt?
Ja, der Wunsch zu reisen, der ja sowohl den Einspielern, aber auch von den Berichten von Herrn Illitsch kam, ist natürlich sehr verständlich. Ich bin auch viel gereist in meinem Leben und ich werde jetzt auch nicht den Rest meines Lebens nur im Umkreis von Deutschland verbringen. Auch mein Ziel ist es nicht, dass wir alle in einer Welt leben, wo wir nur noch vor Ort sind, aber die Auswirkung dessen, was wir tun, muss uns klar sein. Wir müssen alles dran setzen, um das zu minimieren. Und ich glaube, da sind wir erst bei den Anfangsschritten dessen, was notwendig ist.
Reiselust trifft Umweltfrust. Sind Fernreisen noch vertretbar, lautete unsere Frage heute in der Streitkultur mit Franu Ilic, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Studiosus Reisen, und Jakob Greichen, Klimawissenschaftler am Öko-Institut in Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs, die allen Reiselust ohne Umweltfrust wünscht.